begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Sonntag ex Audi hier in unserer schönen Martinskirche. Besonders begrüßen darf ich die Familie von Philipp Schäfer, der in der vergangenen Woche verstorben ist und zu Grab getragen wurde. Seiner und seiner Angehörigen wollen wir in diesem Gottesdienst auch gedenken. Dann begrüße ich alle, die mit uns herzlich verbunden sind über die Mikrofonanlage und nachher im Podcast diesen Gottesdienst nachverfolgen können. Jetzt habe ich mir einen kleinen Spickzettel mitgebracht, weil ich noch ein paar Worte zum Gottesdienst sagen wollte. Wir werden nachher unter der Nummer 714 im Wechsel den Psalm 27 beten. Und in diesem Psalm 27 beten wir auch einen Vers, der heißt: Erhöre, Herr, meine Stimme, wenn ich dich rufe, erbarme dich meiner und erhöre mich. Auf Lateinisch, in der lateinischen Bibel heißt das ex audi domine, vocem meam qua clamavit ad te, miserere me et ex audi me. Und von diesem zweimaligen ex audi hat unser Gottesdienst seinen Namen. Er liegt genau zwischen dem Himmelfahrtstag am vergangenen Donnerstag, an dem Jesus nach den Schriften zum Himmel aufgefahren ist, und dem Pfingstfest, das wir nächste Woche feiern. Und in dieser hohlen Zeit waren die Jünger alleine und haben gewartet, dass Gott kommt. Und dieses Warten darauf, dass der Heilige Geist kommt, den Jesus versprochen hat, das ist so der Schwerpunkt unseres heutigen Sonntages. Und deswegen hat er den Namen ex audi bekommen, weil wir rufen, ex audi, also hör meine Stimme heraus. Ich habe das eben gedacht, als wir hier vor dem Gottesdienst saßen und alle sich noch so ein bisschen leise murmelnd unterhalten haben und so. Das ist so eine Situation, wir leben in unserer Welt, wir leben in unserer Gesellschaft, wir leben in unserer Demokratie. Manch einer sagt, Mensch, ich habe doch die Idee, wie wir alles besser machen könnten, warum hört mir keiner zu? Dieses Wort ex audi ist es, in dem geht es heute in diesem Gottesdienst. Wir wollen den Gottesdienst beginnen mit dem angeschlagenen Eingangslied Zieh ein zu deinen Toren unter der Nummer 133, die Strophen 1, 2, 5 und 8. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Wochenspruch für diese Woche steht beim Evangelisten Johannes im 12. Kapitel. Dort heißt es in Vers 32: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wir wollen miteinander den Wochenpsalm unter der Nummer 714 beten. Der Herr ist mein Heil, mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Kommt, lasst uns anbeten. Gott, deinen eigenen Sohn hast du in diese Welt geschickt. Für uns ist er am Kreuz gestorben, damit wir mit ihm leben. Wir bekennen dir, dass wir dir deine Barmherzigkeit zu wenig gedankt haben. Statt dich zu loben, haben wir über das geseufzt, was uns beschwert. Statt dir zu gehorchen, haben wir danach gefragt, was uns nützt. Wann werden wir die Angst los, wir könnten zu kurz kommen? Herr, vergib uns unsere Schuld und wandle unsere Herzen durch die Macht deiner Liebe. Richte uns, unser Gott, aber verwirf uns nicht. Wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt, seinen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen. Gott im Himmel und auf Erden, dein Licht erleuchtet uns, dein Wort dringt uns ins Herz. So schickst du uns deinen Heiligen Geist, der uns leitet. Sei du bei uns, damit wir bei dir sind, heute und alle Zeit. Amen. Die Schriftlesung steht im ersten Buch Samuel im Kapitel 3. Wir hören die Verse 1 bis 10.
Gott redet mit Samuel. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Halleluja! Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Gemeinsam wollen wir jetzt unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Lied Nummer 136, O komm, du Geist der Wahrheit, das Wochenlied für diese Woche, die ersten drei Strophen. Lassen Sie das Bändchen drin liegen, nach der Predigt singen wir noch die anderen Angeschlagenen. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Sonntag ex Audi steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Es sind die Verse 5 bis 15. Dort lässt Johannes Jesus zu seinen Jüngern Folgendes sprechen. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, dass es gut für euch ist, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, sende ich ihn zu euch. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet, des Gerichts, dass der Beherrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr vermögt jetzt nicht, das auszuhalten. Wenn jener aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch leiten in der ganzen Wahrheit, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hört, wird er reden, und das Künftige wird er euch verkünden. Er wird mich verklären, denn aus mir heraus wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was dem Vater gehört, das ist meins. Deswegen habe ich gesagt, dass er es aus mir herausnehmen und es euch verkündigen wird. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, eine ganz kurze Bemerkung zur Übersetzung. Ich habe eben vorgelesen, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wer von Ihnen zu Hause noch eine Lutherbibel stehen hat, der kennt das, dass an dieser Stelle übersetzt ist, wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch, dass ein Tröster verheißen ist. Das griechische Wort, was da drin steht, das ist der Beistand, habe ich übersetzt, das ist der, der neben einem steht, und zwar in einem Gerichtsverfahren. Also das müssen wir uns so bildlich vorstellen. Wer schon mal im Gerichtsverfahren gewesen ist und einen Anwalt neben sich gehabt hat, der hat sich durch ihn getröstet gefühlt und der hat auch den Beistand gespürt, den man von ihm bekommen kann. Also da steckt das Wort Trost drin, das ist richtig, da steckt das Wort Klagen drin, da steckt das Wort Unterstützen drin, das ist dieser Beistand. Ursprünglich war unser Predigtext nach der alten Perikopenordnung einer der Texte, die am Pfingstfest gepredigt werden sollten. Und es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, wenn die neue Perikopenordnung den Text plötzlich an eine andere Stelle rückt, wo ich denke, eigentlich wird in unserem Text das pfingstliche Wirken des Heiligen Geistes beschrieben. Wieso soll das jetzt schon am Sonntag vorher sein? Denn eigentlich liegt das Geheimnis, was der Heilige Geist ist, ja noch vor uns. Das soll ja erst am nächsten Sonntag kommen. Verstehen wir unseren Predigtext als eine Vorbereitung auf das, was uns am kommenden Sonntag erwartet. Die Ausgießung des Heiligen Textes, der Geburtstag der Kirche, das Kommen des Beistands, des Anwalts, des Trösters. Johannes schildert die Worte so, dass wir Augenzeugen eines solchen Gerichtsprozesses werden, wie er im antiken Griechenland stattfand. Uns gehen diese Verse heute etwas an, weil wir uns fragen, wie wir uns das Wirken des Heiligen Geistes in uns vorzustellen haben. Denn die Jünger Jesu hatten ja den Vorteil, sie sahen Jesu, sie konnten ihn anfassen, der war da. Aber wer von uns hat den Heiligen Geist richtig physisch gefühlt, dass er zugreifen kann und sagen kann, Ich habe seinen Hemdzipfel erwischt oder seine Hand oder... Also, wir können ihn nicht fühlen und wir können ihn nicht sehen. Und so haben wir auch manchmal das Gefühl, dass diese Welt sich selbst überlassen ist. Und wenn wir uns wie jedes Jahr dem Pfingstfest nähern und überlegen, was das meint, dass dieser Heilige Geist kommt, dann fehlt uns das Handgreifliche, mit dem wir wirklich begreifen könnten, was dieser Heilige Geist nun eigentlich ist. Wie wirkt er in uns Einzelnen? Wie wirkt er in unserer Kirche? Gerade in diesem Kirchenerneuerungsprozess, abgekürzt bei unserer Landeskirche EKHN 2030, also mit dieser Perspektive auf das Jahr 2030, Evangelische Kirche Hessen-Nassau, wie wird die in diesem Jahr dastehen? Gerade in unserem Erneuerungsprozess wäre es ja sehr praktisch, wenn wir diesen Heiligen Geist zu Hilfe nehmen könnten, wenn wir sagen könnten, jo, komm mit rein in den Prozess, hilf uns, unsere Kirche so zu gestalten, dass sie zukunftsfähig ist. Der Gemeinde, in der Apostel Johannes wirkte, ging es ebenso wie uns. Die Veränderungen in der jungen Kirche, die damals geschahen, die geschahen schnell und waren bedrohlich. Wer sich zu Jesus Christus bekannte, stand schnell vor Gericht und wurde verurteilt. Auf unsere heutige Situation bezogen, sind wir nicht in Gefahr, aufgrund unseres Bekenntnisses vor einem Gericht verurteilt zu werden. Aber wir erleben in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien, dass da viele andere eine kräftigere Stimme als wir Christen haben. Dass wir manchmal einen Shitstorm erleben, wenn wir etwas äußern, von dem wir sagen, das können wir als Christen nicht unterstützen. Zumindest scheint es uns manchmal so. Die Ablenkungen durch äußere Reize und die Traditionen unserer Gemeinden führen dazu, dass sich viele Menschen von der Kirche abwenden, entweder weil die anderen Reize stärker sind oder weil die Reize der Kirche nicht mehr überzeugend genug sind. Stichwort Missbrauchsskandale. Johannes stärkt seine Gemeinde, indem er das Bild eines Gerichtsprozesses, also der für die Christen damals gefährlichsten Situation, zu Hilfe nimmt. Zunächst steht da ein Ankläger, der das Fehlverhalten verliest, also die Anklage. Dann wird abgewogen und die Gerechtigkeit festgestellt. Was ist denn nun tatsächlich passiert? Der Richter sagt, die Wahrheit ist so oder so. Wir kennen diese Feststellung der Gerechtigkeit aus amerikanischen Spielfilmen, in denen eine Jury die Feststellung schuldig oder nicht schuldig trifft. Also in solchen Fällen ist es nicht der Richter, sondern diese Jury. Und wenn diese Jury den Spruch schuldig festgelegt hat, wenn also die Gerechtigkeit festgestellt wird, dann kommt der dritte Schritt im Prozess, dann legt der Richter das Strafmaß fest. Die Christen aus Johannes Gemeinde wurden, wenn sie denn angeklagt wurden, auf eine solche Verfahrensweise hin verurteilt und gingen dann ins Gefängnis oder ans Kreuz, je nachdem, für wie unanständig das Bekenntnis zu Christus gewertet wurde. Wer am Bekenntnis zu Christus festhielt, musste mit diesem Verlauf rechnen. Und das hat die Menschen damals natürlich geängstigt. Komme ich als Christ, wenn ich mich bekenne, in ein solches Verfahren hinein? Und Johannes nimmt diese Jesus-Sprüche, die da überliefert sind, und tut sie ausgerechnet in dieses ängstigende Bild vom Gerichtsprozess und dreht dann aber den Spieß um. Jetzt wird die Anklage erhoben durch den, der Christus ankündigt. Luther übersetzte mit Tröster. Das war eine Übersetzung für seine damalige Zeit. Johannes verwendet den Begriff aus der alten griechisch-römischen Rechtsprechung. Der Beistand in einem Gerichtsverfahren, der, wir würden jetzt sagen, in einem Strafprozess das Vergehen vorträgt und durch die Art seines Vortrages die von mir aus die Jury davon überzeugt, dass sie den Spruch fällt schuldig. Und am Ende steht dann das Strafmaß, Geldstrafe, Gefängnis oder Hinrichtung. Johannes beschreibt das in den Versen 8 und 9 so. Wenn er kommt, also dieser Beistand, wird er die Welt der Sünde überführen. Erster Schritt. Und der Gerechtigkeit, zweiter Schritt, und des Gerichts, dritter Schritt. Erster Schritt die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Zweiter Schritt der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das ist der Spruch, der gleichzusetzen ist mit schuldig oder nicht schuldig. Und des Gerichts, dass der Beherrscher dieser Welt gerichtet ist, dass der das Strafmaß empfängt. Die Welt glaubt nicht an Jesus, die Jury verkündet den Schuldspruch, Jesus ist bei Gott. In Beziehung zur Welt heißt das, sie ist schuldig. In Beziehung zu Jesus heißt das, er ist unschuldig. Und der Richter verkündet das Strafmaß. Der Satan hat die Herrschaft über die Welt abgenommen bekommen. Er herrscht nicht mehr über die Welt, weil nun Gott über seine Welt herrscht. Der Heilige Geist hat seine Funktion in diesem Gerichtsverfahren erfüllt. Aber dieses Gerichtsverfahren ist nicht ein abgeschlossenes. Es ist nicht so, dass beim ersten Pfingstfest, was die Christen feierten, ein für alle Mal der Heilige Geist kam und dieses Urteil gefällt wurde, sondern er vollzieht sich permanent weiter, jedes Mal neu. In dem Moment, wo nicht an Jesus geglaubt wird, tritt der Heilige Geist als Anwalt auf, verliest die Anklage. Dann kommt der Spruch der Jury, die Welt ist schuldig. Jesus ist unschuldig. Und dann wird das Strafmaß verkündet. Die Herrschaft der Welt liegt nicht in den Händen des Satans, sondern in Händen Gottes. Gott ist der Beherrscher der Welt. Und das, was Luther als tröstendes Handeln des Heiligen Geistes beschreibt, weswegen er übersetzt, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wenn ich weggehe, dann kommt der Tröster. Das ist diese permanente Anklage des Unglaubens, die Feststellung der Schuld, die Verkündung des Strafmaßes, Absetzung des Satans vom Weltenthron. Der Beweis aus der Anklage, der dazu führt, dass der Spruch der Jury schuldig in Bezug auf die Welt und unschuldig in Bezug auf Jesus Christus lautet, der kann aber nur gelingen, wenn Jesus weggeht. So erklärt Jesus das seinen Jüngern. Johannes versucht mit dieser Szene, die er zwischen Jesus und seinen Jüngern wiedergibt, zu erklären, warum Jesus gekreuzigt werden muss. Und das ist ja auch immer wieder was, was uns als Christen in Verzweiflung führt. Warum haben die denn damals nicht an ihn geglaubt? Warum haben die denn ihn damals nicht leben lassen? Warum sind die denn nicht alle zu ihm gegangen und haben sich zu ihm bekannt? Nein, er muss in dieses Gerichtsverfahren, das in Bezug auf Jesus den Schuldspruch fällt und als Strafmaß die Todesstrafe festsetzt, damit durch dieses Gerichtsverfahren das göttliche Gerichtsverfahren, die Anmaßung des Satans über die von Gott geschaffene Welt zu herrschen, damit das vor Gericht gestellt werden kann und im Umkehrschluss der Satan schuldig gesprochen werden kann und das Strafmaß abgesetzt vom Weltenthron verkündet werden kann. Auch wenn ich jetzt eben sagte, Luthers Übersetzung mit dem Heiligen Geist als Tröster, das sei vielleicht etwas schwierig, jetzt ergibt sie einen neuen Sinn. Der Tröster ist nicht jemand, der uns über den Hinterkopf streichelt und sagt, ist ja alles halb so schlimm, es tut gleich nicht mehr weh, sondern der Tröster ist jemand, der uns zu dem Trost führt, dass der Satan als Weltenherrscher gerichtet ist. Der von Luther so benannte Tröster ist der, der uns im Glauben immer wieder erfahren lässt, Christus ist unschuldig hingerichtet. Er ist als Sieger auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat die Machtverhältnisse auf der Welt zugunsten Gottes wieder auf die Füße gestellt. Und der Trost, den wir erhalten, ist, wir glauben, wir sind unschuldig, wir werden nicht mehr von Satan beherrscht, Herrscher über uns ist Gott. Wir können die Gedanken der Jünger verstehen. Herr, du hast Worte des Lebens, was du sagst, ist gut und richtig. Wie sollen wir weiterleben, wenn du ans Kreuz gehst? Wir hören auch Jesu Wort an die Jünger. Ihr werdet es jetzt nicht verstehen, weil ihr es jetzt noch nicht verstehen könnt. Denn erst muss das weltliche Gerichtsverfahren mich zum Tode verurteilen, damit das göttliche Gerichtsverfahren den Herrscher der Welt, den Satan, der Gotteswelt an sich gerissen hat, verurteilt. Und erst durch diese Verurteilung des Satans werdet ihr das Wirken des Heiligen Geistes spüren und verstehen können, der zu euch kommt, um euch immer wieder Gottes Wort zu sagen und euch immer wieder den Weg des Glaubens zu weisen. Jetzt versöhne ich mich auch mit der Verlegung unseres Predigttextes vom Pfingstsonntag auf unseren heutigen Sonntag vor Pfingsten. Denn die von Johannes zitierten Worte hat Jesus seinen Jüngern vor seiner Hinrichtung gesagt und auf das Kommen des Heiligen Geistes hingewiesen. Wenn wir also diesen Text vor dem Pfingstfest hören und bedenken, dann geschieht das im wahrsten Sinne des Wortes zur rechten Zeit, im doppelten Wortsinn. Rechtzeitig vor Pfingsten hören wir das Wort und wir hören es richtigerweise vor Pfingsten. Letztlich können wir mit dem gleichen Gefühl des Fragens, was will er da, am nächsten Sonntag in das Pfingstfest gehen und das Wirken des Heiligen Geistes an uns neu zulassen. Diese sich drehende Schleife aus Anklage, Verkündigung der Gerechtigkeit, Fällen des Strafmaßes. Mit jedem Mal, wenn wir uns bei unserem Bekenntnis unseres Glaubens bewusst werden, drehen wir wieder eine neue Schleife. Wenn so aus dem Glauben die Erkenntnis kommt und aus der Erkenntnis das Bekenntnis, dann wird in unserem Bekenntnis das Wirken des Heiligen Geistes sichtbar, durch den Gott in uns zu Wort kommen will. Wenn wir in diesem Geist als Gemeinde miteinander und über unseren Glauben reden, dann, so schildert es Johannes, dann spricht nicht nur der Heilige Geist, sondern Gott selbst sein Wort durch den Heiligen Geist in uns. Und wenn wir unseren Glauben ernst nehmen und ernsthaft bekennen und der Trost des Heiligen Geistes in uns auf diese Weise wirkt, dann, dies ist der Gedanke von Johannes, dann wird das Wort, das wir als Gemeinde in dieser Welt verkünden, das in uns wirkende Wort Gottes sein. Und so wird uns auch der Heilige Geist zur Prüfungsinstanz, ob sich da irgendwer anmaßt zu schreien, er verkünde Gottes Wort und in Wirklichkeit nur sein eigenes schreit, oder ob da irgendwer aus seinem Glauben heraus mit ihm eingegebenen Worten den Auferstandenen glaubt und bezeugt und durch ihn hindurch der Heilige Geist und Gottes Wort erkennbar wird. Entscheidend ist nicht, den Glauben auf den Lippen zu tragen, um das eigene Wollen durchzusetzen. Ich denke jetzt ganz bewusst an die Zeit der deutschen Christen vor 90 Jahren, die nach außen laut schrien, dass sie das rechte Christusbekenntnis hatten, wobei hier das Wort rechts ja natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, sondern entscheidend ist vielmehr, dass wir durch den Glauben das Wirken des Heiligen Geistes zulassen und in diesem ständigen Zyklus Anklagespruch der Juryverkündung des Strafmaßes hören, ob hier der Trost des Heiligen Geistes oder die Anmaßung des Satans, die Welt beherrschen zu wollen, wirkt. Und wenn wir heute noch nicht wissen, ob unsere Gedanken und unser Wollen das Richtige im Sinne des Schöpfers unserer Welt ist, dann soll das unsere Übung als Christen sein, den Glauben an den Auferstandenen und seinen Sieg über diese Welt bekennen. Aus diesem Bekenntnis heraus den Spruch, schuldig oder nicht schuldig zu hören. Wir finden ihn ja nur in Gottes Wort. Und anschließend das Strafmaß wahrzunehmen, Satan ist abgesetzt von der Weltherrschaft. Unser Trost ist Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen aus dem angeschlagenen Lied Nummer 136 die Strophen 4, 5 und 7. Es gilt ein Freigeständnis. Wir wollen Fürbitte halten und unseres verstorbenen Gemeindegliedes Philipp Schäfer gedenken. Vielleicht schlagen Sie das Lied EG plus 6 auf. Wir singen die erste Strophe und den Refrain. Und ich bitte Sie, zum Fürbittengebet aufzustehen. Katrin, stimmst du an? Danke. Thank you. Gott, wir bitten für die Völker und ihre Regierungen, dass alle, die Verantwortung tragen, sich vom Geist Gottes leiten lassen, dass in allen Ländern dem Unrecht gewährt und der Friede und die Gerechtigkeit gefördert werden, dass die Mauern des Misstrauens und der Vorurteile beseitigt werden, dass die Kriege in der Welt aufhören und die Leidenden auf beiden Seiten der Front nicht mehr leiden müssen. Gott, wir bitten für die Menschen, mit denen wir in Beruf und Haus zusammenleben, dass sie sich vom Geiste Gottes führen lassen und jeder an seiner Stelle sein Bestes tut, um anderen zu dienen. Dass in den Ehen und Familien die Liebe lebendig bleibt, in der einer den anderen als Gottes Geschenk annimmt. Dass jung und alt einander achten und verstehen. Dass alle, deren Existenz gefährdet ist, die Kraft des Heiligen Geistes finden, der sie befähige, ihren Weg zu gehen. Gott, wir bitten für alle, die vom Leid geplagt sind, dass die Enttäuschten und Verbitterten in der Gemeinde etwas verspüren von der Geborgenheit und Zuversicht, die der Glaube an Christus schenkt. Dass die Bekümmerten und Sorgenvollen die Gegenwart des Heiligen Geistes erfahren. Dass die Einsamen und Verlassenen die Nähe des Herrn spüren. Dass die Kranken ihr Schicksal seinem Walten anvertrauen und auf seine Hilfe hoffen. Dass die Sterbenden den Tröster erblicken, der Worte des Lebens hat und zur Herrlichkeit der Auferstehung geleitet. Gott, wir bitten für Peter Philipp Schäfer, geboren am 15. Mai 1929, gestorben am 3. April 1924 im Alter von 94 Jahren. Wir bitten für ihn, dass du ihn aufnimmst in sein Reich, dass er deine Wirklichkeit und dein Licht schaue. Und wir bitten für die Menschen, die um ihn trauern, für seine Familie und Angehörigen, dass sie den Trost erfahren, dass er bei dir aufgehoben ist, dass sie Kraft finden, ihr Leben weiterzuführen ohne ihn. Gott, wir bitten für alle Menschen, die Gottes Geist zur Kirche Jesu gesammelt hat, dass sie sich in ihren Gedanken, Worten und Werken nicht von ihrem eigenen Geist noch vom Geist der Zeit leiten und beherrschen lassen. Dass sie wie die Apostel für den Ruf des Heiligen Geistes offen bleiben. Dass sie sich seinen Verheißungen anvertrauen und anderen Menschen die Gegenwart ihres Herrn bezeugen. Gott, wir bitten für uns selbst, dass der Heilige Geist in uns wohne und uns mit seiner Kraft erfülle, dass wir uns nicht scheuen, Christus zu bezeugen, dass wir Gemeinschaft halten und werden, was wir sind, die Kirche des auferstandenen Herrn. Was uns noch bewegt, Gott, bringen wir in der Stille vor dich. Und gemeinsam bitten wir mit den Worten, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Ein paar Sachen darf ich noch bekannt geben. Also ich bitte um Entschuldigung, ich habe eben einen der beiden Vornamen unterschlagen. Peter Philipp Schäfer. Geboren am 15. Mai 1929, gestorben am 3. April 2024. Er wurde beigesetzt unter dem Spruch aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Dann darf ich noch herzlich danken für die Kollekte vom letzten Sonntag, den 12. Mai. Jetzt habe ich die Summe nicht, Caroline, du hast sie auch nicht. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank für die Kollekte des letzten Sonntags und für die heutige. Gott segne Geber und Gaben. Die aktuellen Informationen finden Sie wie immer auf der Homepage. Da ist auch der heutige Gottesdienst als Audiopodcast nochmal zum Anhören zu finden. Alle Termine der Gemeindeveranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage und im Verbandsgemeindeblatt unter den kirchlichen Nachrichten. Am kommenden Mittwoch, den 15. Mai, ist um 10.30 Uhr Gottesdienst im Johanneshaus, den Pfarrerin Katrin Berg halten wird. Am kommenden Sonntag, den 19. Mai, ist Gottesdienst zu Pfingsten mit Abendmahl unter Mitwirkung des Martinschores. Der Gottesdienst wird von Prädikant Hans-Jürgen Bodderers geleitet. Um 14 Uhr ist am nächsten Sonntag Café Welcome im Johannes-Busch-Haus. Und an den beiden Pfingstfeiertagen, am Sonntag und am Montag, ist ein Doppelkonzert. Und zwar beginnt das am Sonntag hier um 18 Uhr mit dem schwedischen Organisten Hans-Ola Eriksson in der Martinskirche. Und am Montag, am Pfingstmontag um 18 Uhr, auch wieder mit Hans-Ola Eriksson in der Katharinenkirche. Sie sind herzlich eingeladen. Das ist natürlich ein besonderes Erlebnis, wenn man den gleichen Organisten mit unterschiedlichen Werken in den unterschiedlichen Kirchenräumen an unterschiedlichen Orgeln hören kann und sich so auch ein Bild von seiner Kunst und seiner Ausübung seiner Kunst machen kann. Herzliche Einladung zu diesem Doppelkonzert. Und am Montag, am Pfingstmontag um 10 Uhr ist Gottesdienst zum zweiten Pfingsttag hier in der Martinskirche. Diesen Gottesdienst wird Pfarrerin Katrin Berg leiten. Wir singen miteinander aus dem EG Plus unter der Nummer 20 das Lied Atem des Lebens und stellen uns dann unter Gottes Segen. Ich sage an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Clara Schmidt, an dich, dass du die Lesung gemacht hast, liebe Dr. Katrin Bibiella, an dich, dass du so schön wieder die Orgel gespielt hast und Caroline, dass du immer wieder ohne Verzweiflung hier die Mikrofonanlage bedienst, den Gottesdienst vorbereitest und nachbereitest. Herzlichen Dank und jetzt singen wir miteinander Atem des Lebens.
Thank you.
So geht in den Frieden und unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Platz.